Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Eine neue Folge Geschichten aus dem Geißbockheim. Marlon, ich grüße dich.
Cedric, ich grüße dich auch. Heute zu zweit. Mal kein Gast, ja. Aber das soll die Stimmung nicht trüben, glaube ich. Ne?
Nee, ach, um Himmels Willen. Nein, und es gibt ja auch nur positive Stimmung, denn der FC hat gewonnen. Mit 3:1 gegen Werder Bremen. Und ich würde sagen, wir werden direkt mal thematisch und sprechen genau darüber, über diese unbedingt. Big Point-Nummer vom Wochenende. Wobei jetzt natürlich auch eine wieder kurz vor der Tür steht mit dem Spiel auf St. Pauli. Es sind die entscheidenden Wochen rund um den ersten FC Köln in Sachen Klassenerhalt, in Sachen Verbleib in Liga 1. Aber der erste von zwei großen Schritten, der wurde definitiv gemacht. Und Marlon, ein Kurzfazit, es war kein gestohlener Sieg, es war ein absolut verdienter, aber trotzdem hätte man es ein bisschen entspannter lösen können. Aber Gott, das ist Klagen auf hohem Niveau, am Ende des Tages zählen ja, nur 3 Punkte.
Genau, erstmal sind wir, glaube ich, froh, dass es endlich mal geklappt hat. Ne? 8 sieglose Spiele in Folge und da kam jetzt endlich mal dieses eine Spiel, wo du endlich wieder 3 Punkte ziehst. Ich glaube, danach hat ja in Köln jeder gelächzt. Ne? Und am Ende, du hast es gerade richtig gesagt, war es, finde ich, ein sehr verdienter Sieg. Eigentlich auch ein hochverdienter Sieg. Die rote Karte hat natürlich sehr dabei geholfen. Das ist genau das, was ich immer in den letzten Wochen gesagt habe. Ne? Diese engen Spiele, da kommt es ja auch auf so viel an. Ne? Wenn vielleicht einer früh eine rote Karte bekommt, in Unterzahl lange spielen muss oder so, dann ist es natürlich immer die Möglichkeit für dich, dann so ein Spiel vielleicht auch noch eher zu ziehen. Das Glück hatte der FC jetzt mal. Insofern kam ihm das zugute und am Ende spielen sie es aber dann auch gut. Erzielen schöne Tore, müssen vielleicht, finde ich, da können wir gleich nochmal drüber reden, ein Tor mehr haben, weil dieses Abseits wieder so eine, ich weiß nicht, Millimeter oder vielleicht sogar noch weniger als ein Millimeter Entscheidung war. Ich glaube, es war irgendwie das Haar der Kniescheibe, war ich auch nicht im Abseits diesmal. Entscheidung, die ich in der Bundesliga immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann, auch wenn jetzt viele wieder sagen werden, ja, Abseits ist aber Abseits. Ja, verstehe ich, aber boah, da bin ich wieder für im Zweifel für den Angeklagten in der Situation. Naja, aber wie gesagt, wir wollen nicht meckern. Sie haben es etwas zu spannend gemacht, nachdem dann nochmal der Anschlusstreffer fiel. Ne, finde ich, hätten sie diese 5, 6, 7 fetten Konteraktionen, die sie hatten, schon eher nutzen können, um dann den Deckel drauf zu machen. Das hat natürlich dann nochmal ein bisschen ja auch was mit den Herzschrittmachern der Fans gemacht in dem Moment. Aber als dann am Ende das 3-1 fiel, ich glaube, da fiel dann vielen auch ein Stein vom Herzen. Verdienter Sieg, ich glaube, du wirst es ähnlich sehen, oder?
Absolut, absolut verdienter Sieg. Das sagen auch die Zahlen, über die würde ich jetzt gleich gerne kurz sprechen. Aber vorher nochmal nachgehakt. Ich habe dich natürlich zu Ende reden lassen, Marlon, aber da muss ich wirklich sagen, du hast es ja schon anklingen lassen, Abseits ist Abseits. Also, ja. Weil bei allem Spaß beiseite, wo willst du denn die Linie machen? Also, ne, das ist ja immer genau die Frage. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, 1 Zentimeter, mein Gott, ne, so, dann ist aber beim nächsten Mal 2 Zentimeter und dann heißt es ja, aber dieser eine mehr. Weißt du, was ich meine? Also, wo setzt man dann die Linie, wo setzt man dann die Grenze, wo man sagt, ja, das ist aber jetzt dieser eine Zentimeter oder der halbe Zentimeter zu viel? Das ist ja genau die Krux. Deswegen muss es, auch wenn es echt dämlich ist, wenn es irgendwie nur die Kniescheibe ist und so natürlich. Und man sieht dann diese Linien, die eingespielt werden, das kann man mit dem bloßen Auge ja kaum erkennen. Und
auf der Linie erkennst du gar nicht, ob das jetzt ist wahrscheinlich, ne?
Ja, oder auch das, ne? Und denkst dir, deswegen gibt's jetzt das Tor nicht. Das ist natürlich für dieses Empfinden, das man als normaler Mensch hat, dann immer so ein bisschen schwierig. Aber am Ende des Tages muss man da wirklich ja fast schon juristisch klar vorgehen und sagen, also entweder es ist Abseits, egal ob jetzt ein halber Millimeter oder 10 Meter, oder es ist eben kein Abseits. Also, ne, weil wo nochmal die Frage, setzt du da die Linie? Also, ne, das ist immer so für mich das Totschlagargument, was aber eine absolute Berechtigung hat.
Ja, ich finde aber, du siehst dann diese Abseitslinie, du hast gerade gesagt, man erkennt ja selber mit bloßem Auge erstmal gar nicht, ob es Abseits war. Und dann gibt es ja mal so einen kleinen roten Bereich, den sie dann noch extra einmarkieren, damit du dann siehst, wo es Abseits war, an welcher Körperstelle. Ja, und dann siehst du ja diesmal wirklich die Kniescheibe und dann siehst du ja ich würde behaupten, das ist nicht mal ein Millimeter gewesen. Ne? Du hast recht, wo zieht man die Linie, wenn man sagt, jedes Abseits ist Abseits, egal wie viele Millizenti sowieso Meter das sind, dann ist es Abseits, das ist völlig richtig. Aber ich bin einfach kein Freund davon. Also ich finde nach wie vor, dass diese Dinger wie jetzt, das ist aber einfach meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass die Regel so ist, aber ich kann immer noch nichts damit anfangen, aber wahrscheinlich bin ich dazu fußballromantisch veranlagt.
Nee, also ich störe mich auch daran, aber dann sagt mein Kopf wieder, das Störgefühl hat in dem Fall keine Berechtigung, weil wie willst du es alternativ machen? Ne? Also ja, jetzt ist es für mich auch zu sehen, ja, dann darf man Abseits geben, vorher ist es für mich nicht zu sehen. Aber dann ist immer die Frage, vertraue ich der Technik oder nicht? Und da muss ich ganz klar sagen, ja, da vertraue ich der Technik, weil wenn ich das nicht tun würde, dann könnte ich ja direkt alles abschaffen. Und das wäre ja auch eigentlich nur die Alternative dazu. Also entweder du sagst, ich glaube der Technik, egal ob für das Auge ersichtlich oder nicht, wenn Abseits, dann Abseits, oder ich glaube ihr nicht. Und dann kann sie auch direkt zu Hause bleiben und dann schafft man den VR am besten mit ab. Also das ist immer so, es ist tatsächlich jetzt viel schwarz und weiß, aber am Ende des Tages fällt mir dazu keine Alternative ein. Es sei denn, aber das hat weniger mit Abseits ja oder nein zu tun, es sei denn, man hat so eine Art, so eine Video-Challenge wie beim Tennis.
Wird ja auch genau, immer mal wieder. Kannst du Trainer dann sagen, jetzt hier, ne?
Ja. Genau. Dass man zweimal die Möglichkeit hat, während eines Spiels die Hand zu heben und zu sagen, die Szene würde ich gerne nochmal checken lassen. Oder dann eben auch nochmal mit Regelverschärfung, dass man sagt, okay, wenn ich es habe checken lassen und ich lag aber falsch, dann fällt die zweite Überprüfung weg. Dass man wirklich ganz behutsam, ganz achtsam damit umgeht und nicht einfach immer sofort die Hand hebt, um den Spielfluss zum Beispiel des Gegners dann zu unterbrechen und damit da keine taktische Komponente draus wird. Also das sind alles so Sachen, die kann man natürlich diskutieren, aber am Ende des Tages, um nochmal aufs Kernthema zurückzukommen, es war leider Abseits. Ne? Und deswegen war das alles dann schon so, okay, gut, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, über VR und diese ganzen Dinge, über die Technik, da kann man einen eigenen Podcast machen. Kommen wir zurück zum Spiel und ich habe ja gesagt, die Zahlen sind vielleicht mal ganz interessant, um wirklich auch jedem klar zu machen, der noch Restzweifel hat, dass es tatsächlich ein absoluter verdienter Sieg des 1. FC Köln war. Wenn wir nur mal die Laufleistung nehmen, finde ich immer einen interessanten Wert. Klar, es geht um ökonomische Laufwege, es geht nicht darum, viel ist besser im Profisport, das ist mir auch klar, aber trotzdem zeigt das eben auch, dass der Einsatz definitiv da war, 114,59 beim 1. FC Köln, 105,97 bei Werder Bremen, also mehr als 8 Kilometer mehr gelaufen als Werder Bremen, gespielte Pässe entsprechend, Ballbesitz knapp 60%, Torschüsse alleine 25-6 für den FC. Ja, und da kann man natürlich sagen, naja gut, die waren ja auch lange in Überzahl. Ja, aber trotzdem musst du immer erstmal auch machen, gerade mit der Drucksituation. Du wusstest ganz genau, das darf heute überhaupt nicht in die Hose gehen. Selbst ein Unentschieden wäre gefühlt eine Niederlage gewesen. Das musste ziehen, das Ding, und das haben sie gezogen. Und das spricht eben dafür, dass die Truppe intakt ist, dass der Trainer vieles richtig macht in der Kommunikation, offensichtlich die Mannschaft erreicht. Also da waren wir ja auch mal so ein bisschen mit einem Fragezeichen unterwegs, so nach dem Motto, inwiefern ändert sich da jetzt wirklich etwas gegenüber der Kwasniok-Zeit. Ich will nicht sagen, dass man das nicht unter Kwasniok hätte auch ziehen können, das Spiel. Das ist natürlich jetzt immer hypothetisch, aber wir betrachten die Ist-Situation, dann muss man ganz klar sagen, Wagner und der 1. FC Köln in der jetzigen Situation, das scheint absolut zu passen.
Ja, bin ich bei dir. Und noch kurz ergänzend, wir haben in der zweiten Liga zum Beispiel Schalke gegen Elversberg gesehen. Absolutes Topspiel und die Schalker dann auch zu zehnt, erzielen aber zu zehnt das Tor, was dann letztlich auch das Siegtor war, ne? Gleichbedeutend mit dem Sieg. Also insofern siehst du schon, klar, 10 gegen 11 ist immer ein Vorteil erstmal für die Mannschaft, die einer mehr ist, aber es muss nicht immer ein Vorteil sein, weil die zu 10 vielleicht trotzdem guten Ball spielen, vielleicht dann sagen, ach komm, jetzt sind wir zu 10, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren, also deswegen bin ich voll bei dir. Ich finde, das ist gerade auf dem Niveau manchmal nicht ganz ausschlaggebend.
Ja, und es gibt auch eine Reihe an Spielen, die man jetzt anführen kann, wo man sagen kann, schaut euch die mal an und da seht ihr, dass die Mannschaft, die plötzlich ein Mann mehr war, dann ab dem Platzverweis des Gegners eher schlechter gespielt hat, beziehungsweise schwerer getan hat, weil dann natürlich auch die Statik des Spiels ein Stück weit sich verändert und da muss man eben auch trotz personeller Überlegenheit drauf reagieren können und auch erstmal was machen können. Ne? Also die Voraussetzungen können ja sein, wie du willst, wenn du es nichts draus ziehen kannst, wenn du die fußballerischen Mittel nicht aufs Feld bringen kannst in dem Moment, dann nützt dir das nichts, dass du ein Mann mehr bist. Aber FC hat es was genützt, haben sich viele Chancen herausgespielt. Am Ende natürlich, wenn du den Finger in die Wunde legen möchtest, und das sollte man tun, man muss kritisch bleiben, das Thema Klassenerhalt ist natürlich noch nicht durch, dann musst du sagen, die Chancenverwertung war mangelhaft. Also das muss man ganz klar und deutlich ansprechen, denn ja, in diesem Spiel war das nicht entscheidend. Aber schon bereits auf Pauli kann es eben Thema werden. Und das ist mindestens genauso wichtig, das Spiel. Wenn du das ziehst, dann hast du erstmal mit dem roten Bereich überhaupt gar nichts mehr zu tun. Wenn du das verlierst, dann bist du plötzlich wieder auf 2 Punkte an der Relegation dran, dann wird es wieder kribbelig. Also insofern, vor dem einen super wichtigen Spiel ist oder nach dem einen super wichtigen ist vor dem nächsten super wichtigen und da, glaube ich, muss man an der Effizienzschraube noch so ein Stück weit drehen.
Genau. Ich will noch ganz kurz einhaken, bevor wir gleich auf St. Pauli natürlich auch schauen werden. Was mich trotzdem geärgert hat, war auch auf der anderen Seite, dass du dir, wenn auch durch einen Elfmeter, wieder ein Gegentor fängst. Ne, ich hätte mich wirklich gefreut, wenn sie mal zu Null gespielt hätten. Das hätte irgendwie nach den ganzen letzten Wochen, finde ich, mal gut getan, dass du auch mal rausgehst und sagst, ey Jungs, wir haben heute kein Gegentor bekommen. Ich meine, klar, einen Elfmeter kannst du dir immer blöderweise irgendwie fangen, auch wenn es sehr unglücklich war. Ragnar Ache, der vorher noch das Tor zum 2-0 macht, dann in dem Fall hinten versucht auszuhelfen. Das kann passieren, gerade Stürmer sind da leider manchmal ein bisschen ungeschickter. Aber das war noch so ein bisschen mein Wermutstropfen neben der Chancenverwertung. Aber du hast es gerade gesagt, wir meckern auf hohem Niveau. Hauptsache gewonnen. Scheißegal wie. Darum geht es im Abstiegskampf. Und ist vielleicht gleich auch die schöne Überleitung dann, glaube ich, zum nächsten Freitag. Ne? Ich sitze ja gerade in Hamburg sogar, wie du weißt. Insofern bin ich gar nicht so weit weg. Also Millerntor ist von hier, würde ich sagen, Luftlinie 1,7 Kilometer, 1,6 Kilometer. Könnte ich hier laufen oder mit dem Fahrrad fahren gerade. Insofern kann ich ja schon mal alles vorbereiten für den Auswärtssieg.
Ja. Ich war am Wochenende in Hamburg, zwar aus anderen Gründen, nicht wegen des Spiels vom FC St. Pauli gegen Bayern München, aber hatte da auch zu tun und habe aber natürlich auch mitbekommen, wie St. Pauli gespielt hat. Und ich glaube, ne, völlig klar, dass keiner irgendwas von irgendwem erwartet gegen die Bayern aktuell. Das ist logisch. Es geht immer nur um das Wie. Und da muss ich sagen, hatte ich schon das Gefühl, dass bei St. Pauli zwischendurch der Stecker einfach komplett gezogen ist, dass da sich auch keiner mehr so richtig gewehrt hat, dass da natürlich auch offensichtlich wurde, dass beim FC St. Pauli extrem viel fehlt, wenn zum Beispiel mit Irvine der wichtigste Mann fehlt, Smith war auch nicht mit dabei, also schon 2 wichtige aus der Achse, die nicht mit dabei waren. Das ist eine Qualität, der FC St. Pauli kann das nicht auffangen, weil sie eben diese hohe Qualität eben in der Breite nicht haben und dann wiegen 1-2 Ausfälle dieser Art natürlich extrem schwer. Muss man mal gucken, inwiefern das gegen den SC Köln wieder anders aussieht, aber St. Pauli macht mir gerade einen sehr schwachen Eindruck im Abstiegskampf, muss ich ganz klar sagen. Heidenheim haben wir schon drüber gesprochen, die wehren sich alles gut, haben theoretisch ja auch noch eine Chance auf die Relegation, aber ich glaube, die sind komplett raus aus der Verlosung, da waren wir uns ja auch schon vor Wochen sicher. Und Wolfsburg, da passiert eben auch nichts mehr. Also das ist auch, und das ist so ein bisschen die Situation, die spielen ja alle im Keller nicht gut und der FC war einfach der klare Sieger im Abstiegskampf am vergangenen Wochenende.
Komplett. Das Einzige, was mich immer noch nicht loslässt, wir haben ja schon vor 2 oder 3 Wochen hier im Podcast drüber gesprochen, wenn du dir den Kader des VfL Wolfsburg anschaust, dann denkst du ja jede Woche wieder, die müssen doch eigentlich, wenn sie ein Spiel mal gewinnen, doch noch aus dem Quark kommen, weil eigentlich haben sie ja die Qualität. Ja, da spielt ein Christian Eriksen und Co. Die müssen doch irgendwie in der Lage sein, mal 2, 3 Fußballspiele zu gewinnen. Ja, das denke ich mir jedes Mal. Es passiert aktuell nichts, kommt einfach nichts. Es gab keinen Hacking-Effekt, ne? Dort im Abstiegskampf bei ihnen. Aber ich habe immer noch so ein bisschen die Restangst aus Kölner Sicht, dass sie doch immer plötzlich 3, 4 Steps jetzt in den letzten Spielen machen könnten, weil sie die Qualität haben. Du sagst schon nein. Bist du ganz sicher? Schließt du völlig aus.
Ja, da macht Qualität, oder spielt da keine Rolle in dem Fall. Vom Papier her bin ich völlig bei dir, hast du recht, ist wahrscheinlich in der zweiten Tabellenhälfte generell die stärkste Mannschaft, die es da gibt. Müsste normalerweise mit dem Kader, wenn du mal die ganze Nummer da auseinander dividierst, um Europa mitspielen. Tun sie aber nicht, stecken unten drin, weil sie eben als Team überhaupt nicht funktionieren. Das ist immer so eine Thematik, die der Kaderplaner hat. Nicht nur Qualität holen, sondern eben auch Jungs, die zusammen agieren können, die als Team eine gewisse Energie auf den Platz bringen, die füreinander einstehen, die auch wenn es kribbelig wird, mal den Extrameter gehen. Und das sind ja diese Team Attribute und die sind bei Wolfsburg 0,0 zu sehen. Das ist wirklich ein ganz, 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 ganz wilder Haufen. Erinnert mich total an Tottenham Hotspurs in England. Ich mache da gerne mal den Vergleich. Nochmal eine ganz andere Dimension. Ein Club, wo jetzt auch gerade viele tippen, dass die runtergehen, weil die einfach kein Wahnsinn. Spiel gezogen bekommen. Das letzte Spiel gewonnen haben sie, glaube ich, in der Liga, in der Premier League kurz vorm Jahreswechsel und in diesem Kalender ja noch kein einziges Spiel in der Premier League gewonnen. Und der VfL Wolfsburg für mich das deutsche Pendant. Und das sind so Mannschaften, die sind von der Qualität her in ganz anderen Gefilden der Tabelle unterwegs.
Aber nicht von der Mentalität her vielleicht, ne?
Genau, funktionieren, aber nicht als Team. Und das dann hinzubekommen, plötzlich dieses, wir rennen füreinander, wir kämpfen füreinander, wir sind uns für nichts zu schade und müssen jetzt gucken, dass wir diese ganz, ganz große Katastrophe abgewendet bekommen, das muss organisch wegwachsen. Das bekommst du nicht plötzlich künstlich, wenn es drauf ankommt, konstruiert, trotz nach wie vor gutem Trainer. Also ich finde auch, Dieter Hecking hat sicherlich seine Verdienste als Trainer geleistet, wobei zuletzt auch nicht immer ganz so glücklich. In Bochum ist ja auch vorher gegangen und so weiter und so fort. Und jetzt auch in Wolfsburg, der Effekt, wenn er überhaupt mal da war, ist super schnell wieder verflogen. Am Anfang gab es mal ein Unentschieden gegen Hoffenheim, seitdem nichts mehr. Also insofern, der VfL Wolfsburg wirkt für mich einfach sportlich komplett tot.
Und das für den ist auch.
Ja, genau. Das ist eben auch so ein bisschen mit die Lebensversicherung des ersten FC Köln, dass Heidenheim und Wolfsburg mehr oder weniger schon weg sind. Die einen auch punktuell, die anderen von der Körpersprache her. St. Pauli, die hat mal eine kurze Hochphase, bekommen jetzt aber auch eben kein Ergebnis mehr zustande. Und deswegen, wenn man das Spiel auch noch gewinnt, dann ist, das sage ich so, wie es ist, Restprogramm hin oder her, da ist der Klassenerhalt unter Dach und Fach. Wenn du auf St. Pauli gewinnst, passiert da gar nichts mehr. Da werden vielleicht einige sagen, nee, völliger Blödsinn und dann, man braucht die und die Anzahl an Punkten. Nein, in diesem Jahr nicht, weil der Keller einfach wirklich schlecht spielt.
Ich bin gespannt. Das ist eine klare Ansage von dir, weil ein paar Spiele sind ja dann eigentlich noch zu gehen. Also theoretisch wäre es ja wirklich durchaus möglich, dass der FC, ich sag jetzt mal blöd rumgesponnen, danach alle Spiele verliert und vielleicht noch einer vorbeizieht, aber du sagst, keiner wird die nötigen Punkte noch holen, um das zu schaffen. Ne?
Nein, wenn der 1. FC Köln in Pauli gewinnt, hat der FC 33 Punkte. Mit 33
Punkte Vorsprung, ne? Auf Pauli.
8 Punkte Vorsprung auf Pauli. Mit 33 Punkten steigst du in diesem Jahr nicht ab, gehst noch nicht mal in die Relegation. Bin ich mir absolut sicher.
Eigentlich ein Armutszeugnis für die, die da unten stehen, ne?
Ja. Wenn du mal überlegst, das ist so. Aber sei es drum, Riesenschritt gemacht und vor allem auch mal ein bisschen, um vielleicht nochmal ganz kurz aufs Spiel zu kommen, so ein bisschen auch jetzt das Momentum gehabt, ne? Kann man schon so fast sagen. Also gerade auch was Schiedsrichterentscheidungen angeht, da war es ja so, haben jetzt auch verschiedene Medien drüber berichtet, ist jetzt nicht von mir, aber ist mir natürlich auch aufgefallen, genauso wie dir, dass es da einige Entscheidungen gab, die pro FC waren oder die man zumindest so auslegen kann, ne? Also der Platzverweis für Bremen, tue ich mich so ein bisschen schwer, weil ich sage, wo soll Friedel hin? Ne? Ich meine, er rutscht mehr oder weniger aus, dann kommt der Kontakt zustande, dann gibt's den Fall, dann gibt's die Karte, aber das war kein Foul an sich, also rein technisch vielleicht schon, aber ich glaube, da gibt's kaum einen, der dem Friedel unterstellt, dass er den Gegenspieler da abräumen wollte, oder wie siehst du's?
Bin ich bei dir, aber dann stelle ich die Gegenfrage, war es eine klare Fehlentscheidung, sodass du die rote Karte hättest zurücknehmen wollen als Schiedsrichter, als VAR?
Nein, war es eben auch nicht. Das war so eine Kann-Sache, deswegen sage ich ja Momentum, weil es war auch keine klare Fehlentscheidung, man kann das geben, aber es gibt auch Schiedsrichter, die geben das eben nicht. Wenn du 10 fragst, würden es wahrscheinlich 5 in der Situation geben, 5 nicht, also und das sind ja genau diese Punkte. Und auf der anderen Seite, so ein Ragnar Ache hatte dann schon auch Glück, dass er hat spielen dürfen bis zu seiner Auswechslung. War dann auch gut von Wagner, dass er ihn runtergenommen hat. Ich glaube, der war schon dunkelgelb und dann hat er auch nicht mehr viel gefehlt.
Ja,
auch da wieder, wenn du 10 Schiedsrichter nimmst, 5 hätten den bereits vom Platz gestellt und die anderen 5 hätten ihn draufgelassen. Und das sind so 2 nostalgische Spielpunkte, an denen sich dann ganz gut zeigt, wie das manchmal eben entscheidend ist, wenn du genau diese 50-50-Situation für dich hast. Und die hatte der FC einmal. Platzverweis Bremen, dann auf der anderen Seite durftest du in voller Personalstärke weiterspielen. Und genau das macht's dann aus, bei so einem Spiel auf.
Hast du die Grätsche von Ache gesehen, von hinten in die Beine? Da habe ich erst gedacht, ach ja, muss er da jetzt gelb geben? Das war mein erster Eindruck aus Real Life. Real Time. Dann habe ich es gesehen in der Wiederholung in der ersten und dachte, da muss er auf jeden Fall gelb geben. Dann habe ich es nochmal aus einer dritten Wiederholung gesehen und dann dachte ich, boah, das ist dunkelgelb. Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber so kam es mir vor. Ne?
Genau so, exakt. Genauso wie du es beschrieben hast. Das ist deswegen Schiedsrichter, ne? Also egal wen du da nimmst, ich unterstelle allen, dass sie versuchen, einen maximal guten Job zu machen. Und natürlich gibt es manchmal Dinge, wo du denkst, ah, muss der doch sehen. Aber ich glaube auch nicht, dass jemand absichtlich wegguckt oder extra Dinge entgegen seinem Wahrnehmen anders beurteilt. Das möchte ich wirklich keinem Bundesliga-Schiedsrichter unterstellen. Und das, was du beschrieben hast, ist so ein Paradebeispiel dafür, dass man im ersten Moment das auch ganz anders sieht als nach der dritten Wiederholung oder nach der fünften Einstellung. Das ist eben so. Deswegen schon auch gut, dass es den VAR gibt, der macht den Fußball in Sachen oder insgesamt fairer, finde ich dann schon auch. Über die Handhabung kann man natürlich diskutieren.
Er muss besser genutzt werden, genau. Er muss besser und anders genutzt werden. Ich denke, da sind wir uns alle einig.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also da war viel Gutes mit dabei. Der FC hat das Glück so ein Stück weit auch erzwungen und trotz dessen, dass man eben bei den Schiri-Entscheidungen vielleicht eben so ein bisschen das Glück auf seiner Seite hatte, war es ja auch ungeachtet dessen kein gestohlener Sieg. Ich habe die Zahlen gerade genannt, absolute Überlegenheit, deutlich mehr Chancen gehabt. Trotz dessen, dass man viele Dinge hat liegen lassen, am Ende immerhin 3 Tore erzielt, ein Eigentor war auch mit dabei. Das war schon wieder in Ordnung. Und Said Elmala hat performt, auch das, glaube ich, ein gutes Zeichen für die kommenden Wochen für den 1. FC Köln.
Ja, vor allen Dingen deswegen, um das noch kurz hinzuzufügen, weil wir letztens schon gesagt haben, das haben wir auch bei Sky berichtet, umso mehr Tore der jetzt noch macht, ne, in der Bundesliga, sich noch mehr ins Rampenlicht spielt, vielleicht ja sogar noch auf den WM-Zug, wer weiß, dann aufspringt, ganz zum Schluss. Das hilft alles bei der Ablöseverhandlung im Sommer, ja. Das hilft alles dabei, dass der Spieler noch wertvoller wird, dass der FC vielleicht noch mehr Geld für Said Elmala bekommt, wenn er ihn denn verkauft. Es gibt ja auch die Möglichkeit, vielleicht ihn nochmal auszuleihen, ja, schon mal zu verkaufen, aber nochmal für ein Jahr zu bekommen. Das wird jetzt auch von mehreren Medien so reingeschmissen. Ich habe das auch gehört, dass das eine Überlegung ist. Das kann ich anfügen. Ob die dann umgesetzt wird, das ist natürlich eine völlig andere Geschichte noch, das ist ein anderes Blatt Papier, aber zumindest sind das alles Optionen. Aber was ich damit nur sagen will, jedes Tor hilft dem FC gerade A im Abstiegskampf, jedes Tor von Elmala sowieso, aber eben auch dabei, den Wert des Spielers vielleicht noch weiter zu steigern. Deswegen habe ich mich sowohl für den FC als auch für den Spieler nochmal sehr gefreut, als er den Elfmeter dann noch verwandelt hat. War wichtig.
Ja, das ist ein absolut entscheidender Punkt, den du da ansprichst, denn je mehr man für ihn bekommt, desto mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch den Kader im Sommer entsprechend neu auszurichten auf die kommende Spielzeit, denn diese Gespräche laufen ja auch alle aktuell. Also du hast ja die Situation, das ist immer blöd für die Teams, die unten drin stehen, dass du zweigleisig planen musst. Wobei mit dem Sieg gegen Bremen du schon tendenziell eher über die erste Liga sprichst. Und wenn du, ich wiederhole mich, in Hamburg gewinnst, dann kannst du, glaube ich, wirklich ganz konkret für die erste Liga planen. Und das alles spielt rein bei den Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen, aber natürlich auch mit Bestandsspielern, wo es eben die Frage ist, inwiefern geht's mit dir weiter, inwiefern geht's nicht mit dir weiter. Die Kaderplanung für die kommende Spielzeit ist momentan etwas, was genauso akribisch behandelt wird wie die Ist-Situation in der Fußball-Bundesliga und deswegen absolut richtiger und wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Wie präsentiert sich Elmala? Wie viel bekommt man möglicherweise für ihn? Sollte er gehen? Alles das ist jetzt etwas, was eine entsprechend hohe Priorität hat. Und wo wir gerade beim Personal sind, da hast du auch nochmal aktuelle Infos für uns, denn 2 Spieler, die werden gerade immer wieder namentlich genannt, wenn es darum geht, dass sie vielleicht ja den 1. FC Köln verlassen.
Genau, nehme ich direkt mit. Schön, dass du es so herrlich einleitest. Und zwar sind das die beiden Innenverteidiger, Jermaine Simpson-Tuesday und auf der anderen Seite Cenk Özkacar. Da haben wir Infos für euch, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Bei Özkacar wissen wir ja, ist auch eine mögliche Kaufoption im Spiel. Vor ein paar Wochen kann ich mich noch erinnern, da haben sie in Köln gesagt, boah, wenn das so weitergeht mit dem, dann müssen wir vielleicht sogar drüber nachdenken, ob wir die Leihe abbrechen. Ja, da war noch nicht mal die Rede davon, in irgendeiner Form irgendwann über diese Option nachzudenken. Jetzt hat sich der Junge, das muss man ihm aber auch wirklich lassen, richtig reingebissen. Spielt wirklich mittlerweile, finde ich, eine richtig ordentliche Rolle. Macht das richtig gut. René Wagner setzt jetzt auch weiter auf ihn. Also es macht richtig Spaß und er hat, das können wir auch nochmal sagen, eine Kaufoption in Höhe von rund 2 Millionen Euro. Also ist auch durchaus für einen guten Kurs zu bekommen, wenn er so weitermacht. Türkischer Nationalspieler mittlerweile auch. Also wirklich jemand, der viel Spaß macht. Also da könnte es durchaus in die Richtung gehen, dass sie ihn behalten. Das hören wir ganz klar gerade. Auf der anderen Seite Simpson-Tuesday gerade genannt. War jetzt vor kurzem mal wieder raus, weil er Papa geworden ist. Davor hat er ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Aber ich finde, man sieht trotzdem, und ich glaube, da sind sich alle Experten einig, der hat super Anlagen, der hat eine tolle Spielverlagerung, der hat eine tolle Spieleröffnung, tut der Mannschaft richtig gut, wenn er spielt. Und ich glaube, das ist einer, wenn du dem mal ein bisschen Zeit gibst, ein paar Spiele noch mehr, ja, sagen wir mal ein halbes Jahr, spielt der mal durch, kann das, finde ich, ein richtig guter werden. Da gibt's auch eine Kaufoption, auch das haben wir schon berichtet, in Höhe von rund 8 Millionen Euro. Und da ist die Überlegung so, dass sie jetzt erstmal schauen, wie laufen die letzten Wochen in der Bundesliga mit ihm noch, bleibt er fit, wie performt er? Und dann wird's natürlich eine finanzielle Frage. Bei Klassenerhalt, 8 Millionen, trotzdem ganz viel Geld für den FC, für den Innenverteidiger, muss man sich gut überlegen. Bei Özkacar, sage ich mal, ergo, bin ich mir sehr sicher, dass, wenn er so weitermacht, die Option gezogen wird. Bei Sims Piusey müssen wir noch ein bisschen abwarten.
Okay, danke für die Infos dazu. Da bist du ja ganz, ganz nah dran. Hast du vielleicht auch eine Info oder eine Spürung, was den Fall Erik Martel angeht? Da ist ja auch ganz viel Vertragspokerei aktuell mit dabei. 23 Jahre jung, sicherlich hier und da auch auf dem Zettel eines anderen interessanten Clubs. Er würde sogar ablösefrei zur Verfügung stehen. Ja, wenn eben er den Vertrag nicht verlängert, den er hätte längst verlängern können, tut er aber nicht. Was weißt du da?
Ja, das haben wir vor ein paar Tagen im Transfer-Update auch schon mal behandelt, das Thema. Aktueller Stand. Ich habe gestern zu dem Thema auch nochmal viel gesprochen, viel telefoniert, Quellen angezapft. Aktuell gibt es keine Gespräche. Das liegt daran, dass der FC und auch Erik Martel sich erst einmal so besprochen haben, dass sie den Klassenerhalt fixen möchten. Wenn das passiert ist, kann ich mir vorstellen, dass es relativ zügig dann doch bald zu Gesprächen kommen wird. Es ist so, dass Erik Martel vor ein paar Monaten schon mal ein mögliches Angebot zur Verlängerung vorlag. Das hat aber erstmal ausgeschlagen, hat sich nicht weiter damit beschäftigt, weil er zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen wollte, ja, ich bleibe oder nein, ich bleibe nicht. Er wollte sich die Situation erstmal anschauen. Geht's in Richtung Klassenerhalt? Spielen wir nächstes Jahr noch in der Bundesliga? Denn das ist natürlich sein ganz klares Ziel. Erik Martel möchte nicht nochmal in der zweiten Liga spielen. Kann ich auch verstehen. Ich finde, vom Potenzial her ist er dafür auch zu gut. Trotzdem hat er auch so seine Leistungsschwankungen in den letzten Monaten gehabt. Und das ist der Grund, warum der FC dann auch gesagt hat, wenn wir uns wieder hinsetzen, und das sind die Vibes, die ich auch bekomme, dann wird es wahrscheinlich nicht finanziell genauso für Erik Martel dann bei einer möglichen Verlängerung aussehen, wie das vor ein paar Monaten bei diesem Vertragsangebot, das schon mal auf dem Tisch lag, der Fall gewesen wäre. Dazu hat Erik Martel A. etwas zu lange gewartet, B. vielleicht auch nicht ganz die Leistung danach gebracht, die man sich in Köln von ihm erhofft hat. Insofern wird das Ganze nochmal neu verhandelt. Ich gehe davon aus, dass Erik Martel natürlich auch nochmal schaut, ob noch andere Angebote vielleicht reinfliegen von anderen Vereinen. Es könnte was Interessantes kommen. Insofern, man kann es dem Spieler nicht ganz verübeln, glaube ich, dass er sich natürlich bewusst Gedanken über seine aktuelle Situation macht und über seine Zukunft. Was möchte ich für mich? Aber der FC ist immer ein Ansprechpartner für ihn gewesen. Und ich glaube, wenn sie in der Liga bleiben, wenn sie ihm vielleicht auch aufzeigen, das und das haben wir vor, mit dem Geld, das du vielleicht für einen Spieler wie Said Emalla auch bekommst, glaube ich, nicht ausgeschlossen, dass es noch zu einer Verlängerung kommt. Aktuell 50-50.
Ja, definitiv. Okay, ansonsten, ich habe ja gerade gesagt, der ist erst 23 Jahre jung. Man könnte natürlich auch sagen, ja, der hat schwankende Leistungen, aber wenn wir den so ein bisschen stabil bekommen, könnte das auch nochmal so ein richtiger, richtiger Topspieler werden. Wenn dieser Gedankengang bei einem Top-Club vorliegt, könnte ich mir vorstellen, dass ein solcher auch zuschlägt. Hast du die Fantasie auch, dass beispielsweise Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt, diese Riege, dass die vielleicht Interesse anmeldet oder auch der SC Freiburg?
Ja, so Frankfurt-Freiburg, die letzten, die du jetzt genannt hast, kann ich mir ganz klar vorstellen. Dortmund, Leverkusen, Leipzig ist, glaube ich, noch ein Regal zu hoch, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Ich finde, Erik Martel ist ein guter Spieler. Ich finde, es auch ein geiler Typ. Aber ich glaube, in seiner Entwicklung wäre der nächste Step so zu den Frankfurts und zu den Freiburgs dieser Welt vielleicht erstmal der richtige. Und dann da nochmal 2 Jahre spielen oder 3 Jahre spielen, dann nochmal weiterentwickeln, vielleicht auch mal Europa League mitnehmen. So, ich glaube, das wäre gerade das Regal, wo ich ihn sehen würde. Champions League Verein, ich weiß nicht, wie du siehst, kannst du auch mal sagen, finde ich noch ein Regal zu hoch für ihn.
Ja, Stand jetzt bin ich völlig bei dir, aber man muss manchmal ja Fußballspieler, so blöd das klingt, auch sehen wie so eine Aktie und die eben dann holen, wenn sie eben günstig zu bekommen sind. Und ich habe es ja gerade gesagt, ablösefrei, wenn man die Fantasie hat, dass er sich innerhalb der nächsten 2, 3, 4 Jahre noch weiterentwickeln kann, noch einen großen Schritt machen kann, wenn er die richtige Führung bekommt. Aber wenn er das Potenzial eben hat, dann könnte ich mir auch als Top-Club vorstellen, den einfach mal mitzuholen, also für einen ganz schmalen Taler, einfach mal kurz rüber zu holen und dann zu schleifen und wenn Personalnot da ist, ihn dann reinzuwerfen oder ihn eben im Zuge einer Saison aus oder weiterzubilden und dass er dann eben in Zukunft ein Leistungsträger wird. So nach dem Motto, den holt man nicht jetzt fürs sofortige Helfen, sondern holt man jetzt, damit er in 2-3 Jahren uns weiterhilft und jetzt haben wir ihn aber günstig geschossen. Ne? Also das könnten Gedankengänge sein, aber da muss man natürlich auch die Fantasie haben und den Glauben daran, dass dieser Spieler das auch leisten kann. Das gehört immer dazu. Das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Aber also so gut kenne ich Erik Martel nicht, weil da gehört ja auch ein bisschen Persönlichkeitsstruktur und vieles weitere dazu. Da müssen dann eben die Kenner der Branche aus den jeweiligen Vereinen so ein bisschen das Gespür für haben, ob sie das dann machen. Aber vom Alter her interessant und eben dieser Fakt ablösefrei im Sommer. Deswegen habe ich da gerade laut drüber nachgedacht.
Ja, bin ich völlig bei dir. Also ich vergleiche den immer so ein bisschen mit Sven Bender damals bei Borussia Dortmund. Der war einer, der konnte nicht viel mit dem Ball anfangen, aber gegen den Ball war der hervorragend. Ja, und den haben sie auch irgendwie von 60 München damals so aus der Versenkung geholt. Ich meine, jetzt kommt Erik Martel nicht aus der Versenkung, aber ist ein ehrlicher Spielertyp, finde ich. Vielleicht ist das sowas, ne, wo du als Topverein sagst, den kannst du immer gebrauchen, den kannst du immer reinwerfen. Der ist dein Krieger auf der Sechs neben deinem vielleicht spielstarken Sechser. Das stimmt. Also das traue ich ihm schon zu. Aber wie gesagt, ich, das ist nur meine persönliche Meinung, glaube, der Step zu einem, sagen wir mal, Verein wie Frankfurt oder wie Freiburg, ich glaube, das wäre die Kategorie, die ihm gerade sehr gut tun würde.
Ja, schauen wir mal. Für den FC hoffen wir natürlich, dass es da zu einer Einigung kommt, wobei ich das immer kein gutes Zeichen finde, wenn ein Spieler ein durchaus akzeptables Angebot nicht annimmt. Klar, ich kann das auch völlig verstehen aus seiner Perspektive, dass man sich nach Alternativen umguckt, gerade eben, weil er noch jung ist, weil er sich dreimal überlegt, wie ist denn jetzt der nächste Schritt, ich muss meine Karriere entsprechend gestalten. Da gucke ich lieber vielleicht nochmal ein paar Wochen, bevor ich dann direkt zum Stift greife. Kann ich auch irgendwo verstehen, man muss immer beide Seiten verstehen. Aber wenn er dann nochmal ein Angebot bekommt, das vielleicht nicht ganz so gut notiert ist, dann ist auch die Frage, wie geht sein Ego damit um? Aber das werden wir alles erleben. Wir werden das weiter verfolgen und natürlich behandeln. Aber das waren mal so ein paar Gedanken voraus. Und es ist ja manchmal interessant, wenn man da so ein bisschen spekuliert, zu gucken, wie geht's denn da wirklich aus? Und vielleicht hat man auch mal voll ins Schwarze getroffen. Ne? Auch ich habe da mal Glück mit meinen Prognosen. Aber meistens hast du dann doch recht, Marlon. So, ansonsten, wo wir gerade bei der Defensive sind, vielleicht noch eine Personalie, Heinz. Da zeichnet sich eben auch ab, dass er nicht mehr weitermacht. Ab Sommer ist ja auch schon 32 Jahre alt. Ich glaube, das wäre dann auch okay, ne?
Ja, und ist auch völlig richtig. Haben wir gestern auch nochmal aus Köln bestätigt bekommen. Also wird definitiv nicht mehr verlängert, der Vertrag. Aber da muss man einfach sagen, das ist völlig okay, wenn man da in die Kaderplanung schaut und natürlich sich dann in den nächsten Jahren vielleicht auch nochmal hier und da ein bisschen verjüngern will. Auf der anderen Seite geiler Typ. Immer die Füße hingehalten, alles für den FC gegeben, auch für die anderen Vereine, für die er gespielt hat. Also ich glaube, Kölner durch und durch. Und insofern Heinzi gehört fast zum Legendenstamm des ersten FC Köln, würde ich sagen. Also spätestens, wenn er dann nicht mehr ist, dem könntest du eigentlich auch eine kleine Statue hinterm Stadion bauen, muss ich sagen. Guter Typ. Ja. Und irgendwie auch immer geiler Spieler.
Das auf jeden Fall. Hast du noch ein Thema oder sollen wir mal zum Gegner kommen vom Wochenende?
Ja. Lass uns gerne mal auf den FC St. Pauli schauen. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ne? Du hast ja auch schon gesagt, sind im Moment nicht in Form, sehe ich genauso. Ich meine, gut, gegen Bayern 5 Stück kannst du dir immer fangen als Abstiegskandidat. Ich glaube, das Spiel können wir so ein bisschen ausklammern. Aber auch davor haben sie sich ja relativ schwer getan. Der letzte Sieg, korrigier mich, müsste gegen Werder Bremen, glaube ich, im Heimspiel gewesen sein. Ja, gegen Hoffenheim. Da haben sie direkt Konkurrenten geschlagen. Nee. Ah, gegen Hoffenheim sogar. Oh, ja, siehst du mal. Gegen Hoffenheim sogar. Okay.
Ja, die hatten eine richtig
gute Statistikexperte.
Die hatten eine richtig gute Phase, haben dann mal aus 4 Spielen 3 Siege geholt, nachdem sie auch schon abgeschrieben waren. Dann kamen sie eben nochmal zurück und die haben da nicht irgendwen geschlagen, sondern eben unter anderem den VfB Stuttgart zu Hause. Hoffenheim haben sie geschlagen, Werder Bremen auch, richtig. Dann allerdings jetzt aus den letzten 4 Spielen nur 1 Punkt bei Union, ansonsten 3 Niederlagen. Und da hat man eben das Gefühl, dass momentan beim FC St. Pauli gerade so ein bisschen wieder die Absatz- oder die Abwärtsspirale Thema ist. Und das hat natürlich auch immer damit zu tun, dass du wirklich alle brauchst, um performen zu können. Wenn dann eben Spieler wie Irvine oder Smith nicht mit dabei sind, dann merkt man das ganz krass auf dem Feld. Weil eben auch nach Gegentoren keiner, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen plakativ, aber ne, von der Tendenz her stimmt das, glaube ich, schon, dass es da keinen gibt, der dann mal die Ärmel hochkrempelt und das Ruder rumreißt und sagt, Freunde, wir marschieren weiter, jetzt erst recht, wir lassen uns nicht hängen, sondern geht's einfach immer auch dahin. Ne? Fängst ein Gegentor, dann ist schon irgendwie so ein bisschen so ein Bruch drin und beim zweiten ist dann der Stecker gezogen. So eben auch beim Spiel gegen Bayern München, trotz der Tatsache, dass man gegen Bayern München natürlich auch keine Punkte eingeplant hat, das ist mir auch bewusst. Aber trotzdem, das Ding ist halt, St. Pauli, die wissen auch, dass das so mit die letzte Ausfahrt ist, vielleicht nicht die allerletzte, aber mit die letzte Ausfahrt gegen den direkten Konkurrenten zu Hause, da muss alles passen. Deswegen glaube ich schon, dass sie versuchen, sich mit allem, was sie haben, in eine Energie zu bringen, die so einen Sieg möglich macht. Aber auch hier, der erste FC Köln mit Aufwind, das ist echt gut. Haben nicht bei den ganz großen Druck. Der Druck ist bei Pauli viel größer. Und wenn man so ein bisschen clever spielt und vielleicht auch, ja, warum denn nicht über Umschaltmomente kommen, gar nicht so den Anspruch hat, das Spiel zu machen, sondern einfach sagt, okay, wir lassen St. Pauli müde rennen und mit unseren schnellen Jungs werden wir uns dann schon im Umschaltspiel die 2-3 nötigen Chancen erspielen. Wenn wir davon einen machen, dann gehen wir eben mal mit einem dreckigen 1-0 nach Hause. Das kann auch die Marktquote sein. Also wenn man da so ein bisschen dreckig, ein bisschen abgezockt, ein bisschen abgewichst spielt, dann kriegt man das, glaube ich, hin. Das wäre, glaube ich, die richtige Vorgehensweise.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, das ist ein Gegner, den du aber schon beschäftigen solltest, weil sie leben ja zu Hause auch so ein bisschen am Millerntor, gerade dann von ihrer Atmosphäre, vom Ganzen drumherum und so, ne? Also du hast gerade schon gesagt, wenn Spieler wie Irvine und wie Smith dann natürlich ausfallen, dann wird es bei denen qualitativ natürlich auch irgendwann schwer. Und da brauchen sie halt Publikum, da brauchen sie Energie und das ist so das, was sie so ein bisschen unberechenbar macht. Ich habe in dieser Saison war es sogar der erste Spieltag, 3-3 gegen Borussia Dortmund, ich glaube ja, in St. Pauli, auf St. Pauli live gesehen im Stadion, 3-3 am Ende, unglaubliche Energieleistung von den Fans und von der Mannschaft. Da hast du so ein bisschen gesehen, die können schon, wenn die wollen. Ne? Und da hat Erik Smith übrigens auch ein hervorragendes Spiel gemacht, schießt spät das Tor zum 3-3, hätte Pauli sogar noch gewinnen können. Also daran siehst du, ne, Sieg gegen Borussia Dortmund oder Sieg vor nicht allzu vielen Wochen noch gegen Hoffenheim, die können schon, wenn sie wollen, ne? Auch gegen Große. Und gerade zu Hause sind die eklig. Deswegen, ich glaube, es wird nochmal ein ganz fieses Spiel. Ich glaube, St. Pauli weiß natürlich aufgrund der Statistik, die du ja gerade genannt hast, ne, Köln kann auf 8 Punkte wegziehen auch, worum es da geht in diesem Spiel. Also wenn St. Pauli auf der anderen Seite gewinnt, dann sind es nur noch 2 Punkte zum FC. Dann holen sie die anderen alle wieder ein bisschen ran. Also insofern, boah, ich glaube, das wird ein richtiges Kampfspiel. Ich glaube, wir werden nicht viele Tore sehen, ist mein Gefühl. Und ich glaube, der FC muss da wirklich nochmal richtig, richtig wach sein und auswärts endlich eben auch mal zeigen, dass es geht und dann halt nicht nur zu Hause. Das ist so mein Gefühl.
Ja, aber mit dem gleichen Personal wie gegen Bremen zu Hause?
Ja. Also ich überlege gerade, wo ich jetzt vielleicht noch was verändern würde. Ich habe gerade drüber nachgedacht, als du schnell mit unseren schnellen Jungs sagtest. Da habe ich so an Linton Meiner gedacht, der natürlich unfassbar viel Speed mitbringt. Das ist immer die Frage, ne? Es gibt Spiele, da macht es total Sinn, den reinzuwerfen, so ab der 70. oder 80. Minute, weil dann bringt er eben seinen Speed und ich finde ihn auch im 1 gegen 1 nicht schlecht. Kann auch mal nach innen ziehen und dann abschließen und so hat er auch schon das ein oder andere Tor für den FC erzielt. Gegen Pauli vielleicht ein Spieler, den ich gern vom Beginn an drin hätte tatsächlich. Ich möchte da jetzt, wie gesagt, auf der anderen Seite nicht Jan Thielmann und Co. Irgendwie schnellen, aber das würde mir gefallen. Das wäre so eine Überlegung, die ich hätte. Kaminski ist klar, El Mala ist klar, Ache ist für mich auch klar, die müssen alle spielen. Johannesson muss für mich spielen, Martel muss für mich spielen. Also da gibt es eigentlich gar kein großes Wenn und Aber. Innenverteidigung fand ich auch gut, so wie sie war. Ich würde nicht viel ändern. Meiner wäre meine einzige Überlegung. Ich weiß nicht, wie du gut. siehst.
Ja, aber. Nee, sehe ich auch so. Ich habe natürlich bei schnellen Jungs auch eher an El Mala und Acher gedacht, aber klar, Linton Meiner, ja, auf jeden Fall eine Option. Ich erinnere mich noch, wenn ich an Meiner denke ich immer an dieses Pokalspiel bei Bayer Leverkusen. Ja, wo es ja dann zwischenzeitlich 2-0 stand für den FC, wo der auch ein Riesenspiel gemacht hat, die Linie rauf und runter gegangen ist, ein Tor erzielt hat.
Genau.
Mit seiner Geschwindigkeit eben ganz großen Anteil daran hatte, dass es überhaupt so weit ging für den FC. Also klar, ne, wenn der in der Form ist, ist es immer wieder ein Pfeil, den man schießen kann. Definitiv. So, Freitagabend 20.30 Uhr unter Flutlicht, Millerntor, Abstiegskracher, viel steht drauf, vieles drin. Also ich glaube, mehr Fußball-Bundesliga geht nicht, oder?
Nee, ist geil. Also ich habe ja gerade schon erwähnt, ich war jetzt am ersten Spieltag da gegen Borussia Dortmund. Ich war dann auch zwischendurch noch bei 2 weiteren Heimspielen, unter anderem gegen Union Berlin. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ne? Gegen Bayer Leverkusen war, glaube ich, das andere. Insofern, die brennen da, ne, für Fußball. Das ist eine geile Atmosphäre. Es ist für mich übrigens nach wie vor, sorry FC, ich liebe die FC-Tormusik, aber die St. Pauli-Tormusik, wuhu, das ist für mich Jugend, ja. Das ist Kindheit, das ist Fußball auf dem Bolzplatz.
FIFA 98.
Ja, ey, das finde ich so geil. Also dieses Torlied ist für mich das geilste Torlied der Welt. Das meine ich wirklich so, weil was da für eine Atmosphäre aufkommt, wenn ein wichtiges Tor fällt, dann fangen die Drums im Hintergrund an und dann kommt das Lied. Boah, krieg jetzt Gänsehaut hier. Kannst du jetzt und hier die Gänsehautmaschine anstellen bei mir? Ja, das mag ich. Deswegen, ich finde es ein besonderes Stadion, wenn Dom drumherum ist, ne, diese Kirmes, für die es nicht kennen, dann auf dem Kiez, dann läufst du erst über die Kirmes und gehst dann ins Stadion rein, siehst dann hinterm Stadion, wenn es so langsam dunkel wird, noch das Riesenrad leuchten. Also das ist für mich eins der ehrlichsten, der echtesten, geilsten Fußballstadien, die wir in Deutschland, vielleicht sogar in Fußball-Europa haben.
Ja, und in diesem Stadion gibt es, das sage ich, am Wochenende ein 1:1. Was sagst du?
Boah, damit hast du ja jetzt bestätigt, dass es schwierig wird. Also, ich glaube, dass der FC sich da ganz, ganz hauchzart irgendwie, frag mich nicht wie, mit 2:1 durchsetzen wird und dann die 8 Punkte Vorsprung hat und damit der, wie du gesagt hast, Klassenerhalt dann hoffentlich nicht mehr zu nehmen sein wird.
Ja, also ein Unentschieden wäre für mich auch schon der halbe Klassenerhalt. Aber nicht der ganze, nein. Also insofern.
Verlieren wäre schlecht.
Ja, absolut. Nee, das darf eben nicht passieren, weil dann ist wieder richtig Spannung drauf. Genau. Aber ansonsten glaube ich, dass das ein Highlight wird am Freitagabend. Und bei unseren Tipps, du hättest ja beides. Du hättest einen Punkt oder sogar 3 für den FC und die Torhymne auf St. Paul. Also da können doch alle Fußballfans mitleben.
Da waren wir dabei.
So. Schönes Schlusswort, glaube ich, oder? Dann würde ich sagen, sprechen wir über genau diesen Knaller, dann wieder mit einem Experten am kommenden Montag bei der nächsten Aufgabe, Ausgabe. So, und bis dahin, ihr Lieben, behaltet eure gute Laune, eure Gesundheit, viel Spaß in Hamburg oder vom Fernseher oder wo auch immer ihr euren FC verfolgt und gerne bis zum nächsten Mal.
Macht das gut, bis dann.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sports.